HR Info. Das war das Thema heute Nachmittag. Kein himmlischer Frieden. China 30 Jahre nach Tiananmen.
Vor 30 Jahren erlebte China eine breite Protest- und Demokratiebewegung, die schließlich von der Pekinger Führung brutal niedergeschlagen wurde. Mehrere tausend Menschen starben beim Massaker auf dem Tiananmen-Platz. Viele Tausende wurden festgenommen, inhaftiert, gefoltert oder hingerichtet. Das offizielle China will davon nichts mehr wissen. Es ist, als hätte es die Ereignisse nicht gegeben. Die Erinnerung an damals soll ausgelöscht werden.
Es sind auch die kleinen Dinge, die in China derzeit nicht funktionieren. Im größten sozialen Netzwerk WeChat lässt sich seit Tagen nicht einmal mehr das eigene Profilbild verändern. China hat Angst vor versteckten Botschaften, 30 Jahre nach dem 4. Juni 1989. Die Staatsmedien ignorieren das Ereignis. Das Massaker rund um den Tiananmen, den Platz des himmlischen Friedens, bleibt tabu. Jegliche Erinnerung gilt der politischen Führung als Risiko, sagt Lin Tung-Hong, Soziologieprofessor an der Academia Sinica in Taiwans Hauptstadt Taipei.
Tiananmen steht als Symbol für die Möglichkeit und Existenz eines anderen Chinas, eine historisch-politische Alternative. Stellen wir uns vor, es hätte die gewaltsame Niederschlagung der Bewegung nicht gegeben. China könnte heute ein anderes politisches System haben, demokratischer und offener. Aber zu dieser Alternative ist es nie gekommen, weil die Proteste brutal niedergeschlagen wurden.
In der Nacht vom 3. auf den 4. Juni lässt Chinas Regierung die Proteste in Peking mit einem Armeeeinsatz brutal niederschlagen. Rund um den Platz des himmlischen Friedens töten Soldaten der chinesischen Volksbefreiungsarmee mit Maschinengewehren und Panzern mehrere hundert, vermutlich sogar tausende Menschen. Die chinesische Führung betrachtet die gewaltsame Niederschlagung der Proteste weiter als richtig. Das hat Chinas Verteidigungsminister Wei Fenghe vor wenigen Tagen noch einmal wiederholt.
Die vergangenen 30 Jahre haben bewiesen, dass China unter der Führung der Kommunistischen Partei eine enorme Entwicklung genommen hat. Glauben Sie wirklich, dass die Regierung damals zum 4. Juni falsch gehandelt hat? Es gab einen Beschluss zu diesem Vorfall. Das war ein politischer Aufstand. Die chinesische Regierung und das Militär haben entscheidende Maßnahmen ergriffen, um diesen Tumult zu stoppen. Das war die richtige Strategie.
In der englischen Ausgabe des Parteiblatts Global Times wurde diese Sicht nochmal wiederholt. Der 4. Juni habe China gegen politischen Aufstand immunisiert. Das Ereignis Tiananmen wirke wie eine Impfung. Aber die kommunistische Partei scheut eine offene Auseinandersetzung. Auch weil es ihre eigene Legitimität in Frage stellen würde. Die beruht bis heute auf dem Einsatz von Gewalt und des Militärs gegen die eigene Bevölkerung. Der Kampf gegen die Erinnerung beschränkt sich dabei nicht nur auf China, sagt der kritische Soziologe Lin Tung-Hong aus Taiwan.
China nutzt dazu die Mittel der Diplomatie und andere Instrumente. Sie versuchen Einfluss zu nehmen, dass Universitäten in Hongkong oder Taiwan nicht über die Ereignisse am 4. Juni lehren. Das ist alles schon passiert. Der Kampf gegen die Erinnerung wird nicht nur in China, sondern weltweit geführt.
HR Info. Das war das Thema heute Nachmittag. Kein himmlischer Frieden. China 30 Jahre nach Tiananmen.
Entsetzen in der Welt. In der Nacht zum 4. Juni rollen Panzer an. Frische regierungstreue Armeeeinheiten aus der Provinz rasen in unbewaffnete Menschenmengen, schießen wild um sich, richten ein Blutbad an. Krieg gegen das eigene Volk. Auf dem Platz des himmlischen Friedens gibt es keinen Frieden mehr. Überall liegen Tote. Die Freiheitsstatue, Symbol des gewaltlosen Widerstands, fällt im Morgengrauen.
Es waren grausame Bilder, die heute vor 30 Jahren in der Tagesschau zu sehen waren. Das chinesische Militär zerschlug im Zentrum Pekings auf dem Platz des himmlischen Friedens gewaltsam die Proteste der Bevölkerung. Tagelang waren vorwiegend Studenten auf die Straße gegangen, um für mehr Demokratie und Meinungsfreiheit zu demonstrieren, bis das Militär einschritt. Nicht auf dem Platz, aber in der Umgebung starben in der Folge nach Schätzungen zwischen 100 und mehreren tausend Menschen. In China darf über die gewaltsame Niederschlagung des Volksaufstands Zustandes nicht berichtet werden. Christine Schie-Kupfer ist Leiterin des Forschungsbereichs Politik, Gesellschaft und Medien des Mercator-Instituts für China-Studien in Berlin. Ich habe sie gefragt, ob dieses Ereignis heute vor 30 Jahren der letzte große Versuch der chinesischen Bevölkerung war, sich gegen die Regierung zu stellen und Freiheitsrechte einzufordern.
Absolut richtig. Also in diesem Ausmaß mit den beteiligten Gruppierungen, wir hatten ja nicht nur Studenten, sondern Journalisten, Wissenschaftler, wir hatten ganz normale Pekinger Bürger und ja auch nicht nur in Peking, sondern im ganzen Land sind ja Menschen auf die Straße gegangen. Und das hat es in der Tat in der Form seitdem nicht mehr gegeben.
Kann man sagen, dass es dieses Ereignis war, das auf die Chinesen so einschüchternd gewirkt hat, dass sie es danach nicht mehr gewagt haben zu opponieren?
Also dieser Schock, dieses Trauma, was natürlich nach wie vor präsent ist, ist sicherlich ein ganz wichtiger Faktor, was auch indirekt weitergegeben wird, teilweise in den Familien, natürlich nicht offiziell, aber das ist sicherlich ein wichtiger Faktor. Allerdings kommt natürlich auch hinzu, dass die chinesische Regierung ihren Sicherheits- und Überwachungsapparat zunehmend ausgebaut und perfektioniert hat. Also es ist zunehmend schwieriger, gerade in Zeiten des Internets, Stichwort Big Data, Überwachung, sich zu organisieren, zu kommunizieren, ohne dass das Peking merken würde.
China hat sich in den letzten Jahrzehnten auch mit Hilfe kapitalistischer Methoden ökonomisch fast an die Weltspitze gebracht. Eine ähnliche Verbesserung bei den Menschenrechten hat es aber nicht gegeben. Woran liegt das?
Seit 1989 beruht die Legitimität der chinesischen Regierung ausschließlich auf Wachstum. Es gab damals so eine Art Vertrag, so würde ich das nennen. Man hat der Bevölkerung angeboten, wir kümmern uns um Wirtschaftsboom, wir kümmern uns um Stabilität. Dafür lasst ihr aber ab von jeglicher politischer Mitbestimmung. Und auf diesen Vertrag haben sich beide Seiten sozusagen eingelassen. Und es gab auch, das muss man auch ganz klar sagen an dieser Stelle, genug wirtschaftliche Interessen in westlichen Industrieländern, die es auch dann möglich gemacht haben, dass China nach 1989 dann auch so schnell wieder ohne große Probleme in die Weltgemeinschaft aufgenommen wurde. Und bis heute sind leider Menschenrechte immer wieder nachgeordnet wirtschaftlichen Interessen. Oder das wird als Gegensatz gesehen, wo wenig versucht wird, auch dort Politik und Wirtschaft zusammenzudenken.
Alle westlichen Staaten handeln mit China und bei Staatsbesuchen wird immer wieder darauf hingewiesen, dass man auch die Lage der Menschenrechte angesprochen und mit Oppositionellen gesprochen habe. Tut die Bundesregierung zu wenig in Sachen Menschenrechte oder ist das ein Thema, auf das die chinesische Regierung sowieso nicht eingeht?
Also ich glaube, die Bundesregierung tut im internationalen Vergleich sehr, sehr viel. Sie hat sich ja auch sehr bemüht, beispielsweise um Liu Xiaobo, den jetzt verstorbenen Friedensnobelpreisträger, dann um Liu Xia, beispielsweise seine Witwe, die ja auch ausreisen konnte nach Deutschland. Also gerade die Bundesregierung unter Angela Merkel war eigentlich immer eine Regierung, die das schon versucht hat anzusprechen. Natürlich auch immer mit der Balancierung von wirtschaftlichen Interessen, auch mit der Wirkung, die Sie angesprochen haben, tut man das immer in der großen Öffentlichkeit, was manchmal durchaus hilfreich ist, oder tut man das dann auch im stillen Kämmerlein, um möglicherweise Kompromisse, auch gesichtswahrende Kompromisse mit der chinesischen Regierung zu erzielen. Also das ist immer ein Balanceakt, aber im internationalen Vergleich vor allen Dingen würde ich sagen, ist die Bundesregierung dort eher federführend gewesen.
Glauben Sie, dass China irgendwann einmal Menschenrechte nach unseren Maßstäben anerkennen wird oder geht es eher in die andere Richtung? Denn was man zum Beispiel über die Überwachung der Menschen in China erfährt, das hört sich ja eher nach einer immer umfassenderen Kontrolle an.
Also wenn wir mit China zunächst mal die chinesische Regierung ins Visier nehmen, in der Tat sehen wir da trotz Aufnahme von Menschenrechtsschutz in die Verfassung in den letzten 5-6 Jahren unter Xi Jinping eigentlich einen permanenten Rückschritt und auch eine zunehmende Abwendung von einem universellen Verständnis von Menschenrechten, was China ja damals, die UN-Charta der Menschenrechte, das war noch eine andere Staatsform, aber das war auch China, auch der chinesische Kulturraum, hat das ja durchaus mitgetragen. Und es ist auch etwas, was in der chinesischen Tradition durchaus angelegt ist. Ein Menschenrechtsverständnis auch im politischen Raum. Mencius, ein Schüler von Konfuzius, hat zur Rebellion aufgerufen. Wenn es also eine ungerechte Regierung gab, dort sollten sich die Leute dann auch gegen einen ungerechten Kaiser wehren. Und ich denke auch, viele Chinesinnen und Chinesen sehen Menschenrechte durchaus in einem universellen Sinne. Es sind ja zunächst mal Menschen und jetzt nicht Chinesen, sozusagen Menschen anderer Art. Also da gibt es auch ein gewisses Spannungsverhältnis zwischen Bevölkerung, Wissenschaftlern und dann eben aber der chinesischen Regierung.
Heute jährt sich das Tiananmen-Massaker zum 30. Mal, warum es seitdem keine Versuche der Bevölkerung in China mehr gegeben hat, Menschenrechte und Meinungsfreiheit einzufordern. Darüber habe ich mit Christine Schie-Kupfer gesprochen. Sie ist die Leiterin des Forschungsbereichs Politik, Gesellschaft und Medien des Mercator-Instituts für China-Studien in Berlin. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet.
HR Info. Das war das Thema heute Nachmittag. Kein himmlischer Frieden. China 30 Jahre nach Tiananmen.
Die Erinnerung an die chinesische Demokratiebewegung von 1989 beschränkt sich meistens auf das Tiananmen-Massaker am 4. Juni in Peking. Wahr ist jedoch, in ganz China gingen im Frühjahr 1989 Menschen für Demokratie, Mitbestimmung und politische Reformen auf die Straßen. Es handelte sich um eine wochenlange und landesweite Massenbewegung. Einer der Demonstranten von damals ist Zhang Wei. An seiner Uni im Norden Chinas hat er Protestaktionen mitorganisiert.
Zhang Wei ist ein erfolgreicher Geschäftsmann. Sein mittelständisches Handelsunternehmen beschäftigt mehr als 100 Menschen. Zhang Wei heißt in Wirklichkeit anders. Seinen echten Namen im Radio zu nennen, das könnte gefährlich sein für ihn. Denn das Thema, über das er sprechen möchte, ist heikel. Obwohl inzwischen 30 Jahre vergangen sind seit der gewaltsamen Niederschlagung der chinesischen Demokratiebewegung. Hunderte, möglicherweise sogar tausende Menschen kamen damals im Zentrum Pekings ums Leben. Doch die Geschichte der chinesischen Demokratiebewegung spielt nicht nur in Peking. Die Demonstrationen, Streiks und Protestaktionen von vor 30 Jahren waren eine landesweite Massenbewegung. Millionen von Menschen gingen damals auf die Straßen, und zwar in ganz China und über Wochen hinweg. Sie forderten die Bestrafung korrupter Parteileute, mehr Mitbestimmung und echte Demokratie in China.
Ich war damals der Fahnenträger bei den Uni-Sportveranstaltungen. Und so war ich dann auch bei unserem Protestmarsch ins Stadtzentrum derjenige, der mit der Fahne vorne weglief. Wir waren nicht nur Studenten, viele Menschen schlossen sich uns an.
Im Laufe des Aprils 1989 machte sich Zhang mit einigen weiteren Studentenaktivisten auf den Weg nach Peking. Dort kampierten auf dem zentralen Tiananmen-Platz bereits zigtausende Demonstranten in Zelten und unter freiem Himmel.
Irgendwann bekamen wir tatsächlich Fahrkarten für den Nachtzug nach Peking. Und ich weiß noch, als wir einstiegen, räumte ein Mann freiwillig sein Schlafwagenabteil für uns. Er arbeitete bei irgendeiner Behörde und er sagte uns, hier, bitteschön, nehmt mein Abteil. Geht auf den Tiananmen-Platz in Peking und skandiert bitte ein paar Slogans für mich mit. Der Mann war nämlich selbst auch sehr unzufrieden.
Historiker schätzen, dass sich Mitte Mai 89 im Zentrum Pekings mehr als 1 Million Demonstranten aufhielten. Einige Wochen lang kampierten auch Zhang Wei und seine Mitstreiter auf dem Tiananmen-Platz. Am 2. Juni, also 2 Tage bevor Chinas Staats- und Parteiführung Panzer und Soldaten auf die Protestierenden losschickte, fuhr er zurück in seine Heimat. Dass Zhang damals nach Hause fuhr, statt auf dem Platz zu bleiben, das hat ihm möglicherweise das Leben gerettet. Heute ist der nordchinesische Geschäftsmann sichtlich stolz auf sein politisches Engagement von damals. Einerseits. Andererseits versucht er nachzuvollziehen, warum Chinas Staats- und Parteiführung die Proteste damals gewaltsam und blutig beendete.
Ja, die Studentenproteste haben der Regierung eine Menge Scherereien bereitet. Sie wusste damals nicht, wie sie damit umgehen soll. Aber die Führung hätte anders handeln können. Nichts rechtfertigt den Einsatz von Panzern in den Straßen Pekings. Das werden wir niemals verzeihen.
HR Info. Das war das Thema heute Nachmittag. Kein himmlischer Frieden. China 30 Jahre nach Tiananmen.
30 Jahre ist es her, dass in Peking Studentenproteste blutig niedergeschlagen wurden. Der 4. Juni 1989 ging als Tag des Tiananmen-Massakers in die Geschichtsbücher ein. Wie viele Menschen damals genau starben, weiß man bis heute nicht. Hunderte, vielleicht waren es auch Tausende. Die chinesische Regierung lässt keine Aufarbeitung der Geschehnisse zu. Bis heute gibt es viele Chinesen, die noch nie vom Tiananmen-Massaker gehört haben. Menschen- und Bürgerrechtsverletzungen sind in China weiter an der der Tagesordnung. Es gibt unzählige politische Gefangene. Die Bundesregierung fordert immer wieder deren Freilassung und sucht den Dialog mit China. Die Erfahrungen der vergangenen Jahre haben allerdings gezeigt, dass das gar nichts bringt. Bärbel Kofler ist die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung. Ich habe sie gefragt, warum sie es trotzdem immer wieder versucht.
Ich glaube, es ist immer wieder wichtig zu versuchen, mit chinesischen Akteuren, mit chinesischen Politikern, Verantwortlichen über Menschenrechtsverletzungen ins Gespräch zu kommen. Es bringt auch nichts, nicht mehr darüber zu sprechen. Und im einen oder anderen Einzelfall erreicht man sicher etwas. Aber die Frage der grundsätzlichen Veränderung der Situation in China, das ist natürlich richtig, erreicht man durch einen Dialog nicht. Aber es ist eine der wenigen Gelegenheiten, überhaupt über solche Themen mit der chinesischen Führung noch zu sprechen.
Der Wunsch nach einem Wandel durch Handel in China hat sich nicht erfüllt. Also, dass sich die Lage der Menschenrechte durch wirtschaftliche Beziehungen mit China verbessern könnte. Sollte man trotzdem einfach weitermachen, so wie bisher?
Also weitermachen wie bisher glaube ich nicht. Ich hatte nie die Hoffnung, das sage ich ganz offen, dass hier Wandel durch Handel stattfindet. Wandel kann nur stattfinden, wenn die Weltgemeinschaft aktiv das Thema Menschenrechte auf die Tagesordnung setzt und sich mit China diesbezüglich in einen sehr kritischen Dialog begibt. Anders kann das nicht funktionieren. Wir erleben leider momentan ja das genaue Gegenteil, dass China auch aufgrund seiner wirtschaftlichen Stellung versucht, den Menschenrechtsdiskurs weltweit zu beeinflussen, und zwar eher in die Richtung Abkehr von universell gültigen Menschenrechten. Ich glaube, das ist einer Gefahr, der wir uns sehr bewusst sein müssen als Weltgemeinschaft, und hier müssen wir dagegenhalten. Und deshalb ist es auch wichtig, das Thema Menschenrechtsverletzungen in China nicht nur von deutscher Seite, aber auch von deutscher Seite anzusprechen.
China ist für Deutschland ein wichtiger Handelspartner. Müssen wir uns nicht eingestehen, dass Menschenrechte keinen Platz haben, wenn es um wirtschaftliche Interessen geht?
Das würde ich nie so unterschreiben, als Menschenrechtsbeauftragte schon gar nicht. Ich glaube, dass wir auch von wirtschaftlichen Akteuren einfordern müssen, Menschenrechte in ihrem Geschäftsgebaren, aber auch in ihrem grundsätzlichen Kontakt mit solchen Ländern wie China ernst zu nehmen. Es gibt die UN-Deklaration Wirtschaft und Menschenrechte, die Staaten verpflichtet, Schutzfunktionen für Menschenrechte zur Verfügung zu stellen, die aber auch die Wirtschaft verpflichtet, hier einen Beitrag und Verantwortung zu übernehmen. Und ich glaube, das ist der Bereich, auf den wir abzielen müssen, hier wirklich auch die Wirtschaft mit ins Boot zu holen, wenn es um die Frage der Hochhaltung von Menschenrechtsstandards anbelangt. Ich finde, das muss man auch gegenüber eigenen Wirtschaftsvertretern thematisieren.
Dürfen wir China überhaupt kritisieren, aber gleichzeitig zum Beispiel Saudi-Arabien Waffen liefern, einem Staat, der massiv Menschenrechte ignoriert und Kriege führt?
Also für mich als Menschenrechtsbeauftragte ist es wichtig, Kritik überall dort zu äußern, wo Menschenrechtsverletzungen stattfinden. Ob das in China ist oder in Saudi-Arabien, an allen Stellen ist diese Kritik berechtigt. Ich persönlich habe mich auch immer gegen Waffenlieferungen an Regierungen wie Saudi-Arabien ausgesprochen.
HR Info. Das war das Thema heute Nachmittag. Kein himmlischer Frieden. China 30 Jahre nach Tiananmen.
Während die Proteste in der DDR 1989 zum Fall der Mauer führten, später im Jahr wurde die Demokratiebewegung in China im gleichen Jahr, also heute vor genau 30 Jahren, brutal niedergeschlagen. Hunderttausende hatten zuvor wochenlang für Demokratie und Freiheit demonstriert, bis es dann auf dem Platz des himmlischen Friedens zum Massaker gekommen ist. Mindestens hunderte Menschen sind dabei ums Leben gekommen. Die genaue Zahl ist bis heute unbekannt. Tausende wurden verletzt und inhaftiert. Heute ist dieser Militäreinsatz ein Tabu in China. Und die Erinnerung an die Proteste wird unterdrückt. Nicht so in Hongkong, wo am Abend zehntausende Menschen mit einer Kerzenandacht an die Opfer gedacht haben.
Nach Sonnenuntergang wurde es sehr andächtig, fast still im Victoria Park im Zentrum Hongkongs. Mehr als 180.000 Menschen kamen nach Angaben der Veranstalter zur zentralen Mahnwache, um an die Toten des Tiananmen-Massakers vor 30 Jahren in Peking zu erinnern. Mit Kerzen, Musik und einigen Reden. Eine sehr emotionale Stimmung. Hongkonger aus allen Bevölkerungsschichten waren gekommen und Menschen jeden Alters, vor allem viele Studenten.
I think it is a kind of
Für uns ist das eine Sache des Verantwortung-Übernehmens, egal ob wir uns als Hongkonger oder als Chinesen sehen, sagt der 19-jährige Hongkonger Wesley vor Beginn der Mahnwache. Er ist gemeinsam mit zwei Freunden in den Victoria Park gekommen.
It's kind of difficult for people from other cities to like from other mainland cities.
Für Menschen in Festlandchina ist es sehr schwer, sich, wenn überhaupt, zu äußern zum Tiananmen-Massaker, sagt der 18-jährige Student Owen. In ganz China ist Hongkong der einzige Ort, an dem wir offen erinnern dürfen. Und weil das so ist, ist es unsere Verpflichtung, hierher zu kommen. Die Hongkonger Polizei gab die Teilnehmerzahl wie üblich deutlich niedriger an als die Veranstalter. Sie sprach von 37.000 Menschen. Klar ist aber, es sind so viele Hongkonger wie seit vielen Jahren nicht mehr zur zentralen Gedenkveranstaltung gekommen. Dem prodemokratischen Lager der Stadt dürfte das Aufwind geben. Mahnwachenteilnehmerin Shelley, 39 Jahre alt.
When people are standing together, even though how the government has like give pressure to us.
Wenn die Menschen zusammenstehen, trotz des wachsenden Drucks der Regierung, dann können wir das Andenken bewahren und an unsere Kinder weitergeben. In der Nacht vom 3. auf den 4. Juni 1989 beendete Chinas Staats- und Parteiführung eine wochenlang andauernde landesweite Demokratiebewegung mit militärischer Gewalt. Hunderte Menschen wurden getötet, viele Historiker sprechen gar von tausenden Toten. Hongkong ist der einzige Teil Chinas, in dem wegen des Autonomiestatus der Stadt Meinungs- und Versammlungsfreiheit herrschen. Im Rest des bevölkerungsreichsten Landes der Welt wurde das Tiananmen-Massaker heute totgeschwiegen. Die Europäische Union und viele Regierungen weltweit riefen Chinas Staats- und Parteiführung heute erneut auf, das Massaker von damals endlich aufzuarbeiten. Auch US-Außenminister Mike Pompeo äußerte sich entsprechend. Chinas Regierungssprecher Geng Shuang wies das mit außergewöhnlich scharfen Worten zurück. Das verrückte Getue und Geplappere der USA sei für den Müllhaufen der Geschichte bestimmt, sagte Geng in Peking.
Dreimal pro Stunde ein Thema. Das Thema in HR Info. Am Morgen und am Nachmittag.